es braucht, dass wir sagen können, ich muss nicht Angst haben vor einer Bewertung. Es braucht, dass wir sagen können, es ist okay, wie es ist. Ich weiss nicht, wie stabil du bist in deinem Wert drin. Ich weiss nicht, was es braucht, für dass du dich gut fühlst oder nicht so gut fühlst. Da haben wir jeder unsere eigene Geschichte. Und die Geschichte, die ich mit euch zusammenschreibe, das Jahr, heisst das Leben auf der Ideallinie. Dein Leben auf der Ideallinie. Wie kommst du in ein Leben, das heisst, du bist im Flow drin, du kannst Gas geben, du weißt, es ist gut. Wir haben angefangen mit der Geschichte, wo Jesus sagt, folge mir nach. Und ich probiere zu sagen, dass Jesus der Weg gegangen ist, wo er sagt, der Weg, den ich gegangen bin, ist ein guter Weg, weil es der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Und wir können ihm nachfolgen, wenn wir zu diesem Gott kommen. Dann habe ich euch über das grösste Gebot etwas erzählt und den Fokus darauf gehabt, von dem Ich liebe mich. Etwas, das nicht so ganz einfach ist, zum Annehmen manchmal. So. Wenn Christen fragen, was ist das Wichtigste, dann kommt sehr schnell Gott gerne haben, den Nächsten gerne haben. Wenn ich dann noch Zeit habe, vielleicht mehr. Das probiert umzukehren, zu sagen, wenn du den nicht kannst, gerne haben, oder so eine Behauptung, die ich aufstelle, dann kannst du Gott gar nicht gerne haben und sowieso den Nächsten kannst du nicht gerne haben. Wenn du den nicht gerne hast, das ist eine andere Motivation. Und im Forum haben wir so über Prioritäten geredet, die wir in unserem Leben haben. Und etwas auch gesagt über innere und äußere Motivation und Willensentscheid. Und dort, wo die Motivation und der Willensentscheid zusammenkommen, dann gibt es Schub in unser Leben hinein. Letztes Mal ist es darum gegangen, um einen Schatz im Acker. Und euch probiert zu verklickern, dass es nicht darum geht, den Schatz, der irgendwo ist, sondern den Schatz, den Gott in dir gepflanzt hat, zu entdecken. Dass der Schatz in dir drin ist, den Gott dir gegeben hat. Dass das ist, was dich kostbar macht. Dass es das ist, was dich wertvoll macht. Weil der Schatz in dir hineingelegt ist und Gott alles in dir hineingelegt hat. Und heute, wie ich es am Anfang gesagt habe, kommen wir zu dem heißen Thema von Himmel und Hölle. Was hat das mit einer Ideallinie zu tun? Wir lesen zusammen einen Text aus dem Matthäus 5, 27, wo uns in das Thema so einstimmen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5, 27 bis 30. Wie ist das gemeint? Ist das wirklich so gemeint? Hat sich Jesus dort gedacht, als er das gesagt hat? Es ist besser, du verlierst eins von deinen Gliedern, als dass du in die Hölle kommst. Krass. Hast du schon überlegt? Wer von euch hat mal einen Finger, mal Yoga? Also nehmen wir die Stelle nicht so ernst. Oder hat Jesus echt nicht ganz so ernst gemeint? Wenn wir so ein bisschen die Christengeschichte zurückblättern, dann hat es so eine Zeit gegeben, wo man die Stelle eher so hat ausgelegt hat. So, da ist die Hölle so, oder, und hackt dir lieber alles ab, dann kommst du in den Himmel. Oder? Ich glaube nicht, dass das Jesus so gemeint hat. Echt nicht. Weil sonst hat er gesagt, hat er vom Schlimmen geredet. Oder? Er hat gesagt, ich will dich vom Schlimmen bewahren. Aber Jesus sagt ja hier nicht, das ist so schlimm und weil es sonst so schlimm ist, musst du es machen. Er sagt, es ist besser. Es ist besser, wenn du das machst, als wenn du das nicht machst. Weil es nämlich genau um Himmel und Hölle geht. Weil es darum geht, um einen guten Ort oder um einen schlechten Ort zu sein. Aber für das wir überhaupt wissen, was Jesus hier gemeint hat, müssen wir so in diesen Text wirklich reinstechen, so reinkommen, in diesen Text wirklich uns nehmen und schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und ich glaube, dass Jesus hier eine ganz wichtige Aussage macht. Er sagt, es geht eigentlich ums Herz. Es geht um dein Herz. Es geht um das, was in dir drin ist. Es geht um das, für Was schlägt dein Herz? Für was ist dein Herz da? Ist es einfach nur da, für Blut herumzupumpen? Und beim Hebräer ist es ja so, dass das Herz eigentlich nicht nur dort das ist, wo das Blut, wo dein Leben eigentlich macht, sondern das Herz dort ist, wo eigentlich die Erkenntnis ist, sagt er ja, wo die Vernunft ist, wo der Verstand ist. Also dort, wo eigentlich dein Leben entsteht, dort, wo deine Gedanken entstehen, dort, das, was dich eigentlich ausmacht, das ist das Herz. Und Jesus soll mit dieser Stelle sagen, es geht eigentlich um das. Alles andere könntest du abhacken, das ist nicht so wichtig. Es geht um das, was hier drinnen ist. Das ist so eine Aussage für mich in diesem Text drinnen ist. Es geht um dein Herz. Und es geht nicht um deine Äußerlichkeiten. Es geht nicht um deine schönen Augen. Es geht nicht um das, was du siehst. Es geht nicht um das, was du kannst anlängen oder um das, was gut oder schlecht anlängst. Sondern es gibt etwas, was viel, viel besser ist. Und das geht nur mit deinem Herz in den Platz. Geht um dein Herz. Und Jesus bringt in diesem Text unsere Augen, unsere Absicht, unsere Gedanken in ganz eine enge Verbindung mit dem Zustand vom Herz. Und er sagt hier, das Gute, das in deinem Herz sein kann, das Gute, das ich, Jesus, dir bringe in die Welt, ist besser als alles andere. Ist besser als ein guter Blick. Ist besser als geschickte Hände. Ist besser als alles, was du kannst tun kannst, gibt es etwas, was besser ist. Und er sagt mit diesem Text hier eigentlich, im Himmel wird es besser sein als die schönste Frau, die du kannst sehen. Wird es besser sein als all das Schöne, was du kannst sehen hier in dieser Welt. Es wird besser sein. Wenn du könntest wählen, du willst das Schönste hier sehen in dieser Welt oder du willst Gott sehen, dann sagt er, das ist nichts. Dann kannst du auch ausreißen, wenn es um das geht. Wenn es darum geht, was du kannst tun mit deinen Hängen, wenn es darum geht, was du alles kannst schaffen mit deinen Hängen, wenn du noch so geschickte Hänge hast, wenn du siehst, was Menschen machen, wir bauen Raketen, wir können fast alles machen, oder? Wir sind dran, mit unseren Hängen probieren, ein Leben zu schaffen, ein eigenes Leben zu schaffen. Und ihr seht nur, wenn ihr das hört. Es ist nichts im Gegensatz zu dem, was euch wartet, wenn ihr das Reich von Gott seht. Könntest du die Hände abhacken? Wäre besser als das verpassen, was kommt. Besser als alles andere, was kommen kann. Und ich glaube, dass wir das wirklich verstehen können, dass wir Himmel und Erde, Himmel und Hölle verstehen können, müssen wir auch wissen, wie das Denken überhaupt von diesen Menschen war zu dieser Zeit. Was haben sie sich unter Himmel und Hölle vorgestellt? Und ich zeige euch hier einen von verschiedenen Texten in der Bibel, der auf die eine Seite sagt, eigentlich, wo Gott ist und was er tut, was er macht. Psalm 103, 19. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All, oder andere Übersetzungen sagen die ganze Welt. Also Gott hat im Himmel den Thron, das war die Vorstellung von den Juden im 1. Jahrhundert, dass Gott im Himmel irgendwo einen Thron hat und von dort über die ganze Welt regiert und seine Königsherrschaft über die ganze Welt geht. Und wir können sagen, dass der Himmel, das war ihr Denken, war. Dort läuft alles so, wie Gott will. Dort läuft es, wie Gott wollte, weil es seine Regierung ist, weil es sein Einfluss ist, seine Herrschaft ist. Das ist die Vorstellung vom Himmel der Juden. Und im Psalm 115, 16 steht ein ganz spannender Vers. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Psalm 115, 16. Der Himmel ist der Himmel vom Herrn. Der Himmel ist dort, wo Gott wohnt. Und die Erde, das ist dort, wo die Menschen sind. Er hat die Erde den Menschen gegeben. Er hat uns nicht den Himmel gegeben, er hat uns die Erde gegeben. Und das heisst, wir haben die Erde und die Verantwortung für die Erde. Die Erde steht unter unserer Herrschaft. Ja? Nachdenkliche Blicke. Die Erde steht unter der Herrschaft des Menschen. Oder nicht? Ist das ein bisschen gesucht? Himmel ist dort, wo Gottes Herrschaft ist. Die Erde ist dort, wo die Herrschaft des Menschen ist. Die Erde steht unter unserer Herrschaft. Wir wissen, es ist eine zeitlich befristete Autorität, die wir übereinkommen über die Erde, weil die Erde vergänglich ist. Das lesen wir an verschiedenen Orten in der Bibel. Und als ich den Vers so gelesen habe und dann so Verbindung gebracht habe mit meinem Denken, merke ich, wie viel beten wir eigentlich, dass Gott hier etwas tun soll. Oder dass Gott etwas da hat. Oder dass Gott etwas wegnimmt oder soll wegnehmen. Dass Gott etwas tun soll. Und wir meinen, dass Gott hier den Himmel muss errichten auf der Erde, oder nicht? Liebe Freunde, die Herrschaft über die Erde ist unter unserer Autorität. Und der Himmel ist unter der Autorität von Gott. Ja. Genau. Genau. Und was heisst das? Wenn wir beten, dein Reich komme, lernen wir hingern und warten, bis da wieder etwas vom Himmel runterkommt und etwas tut. Oder was beten wir eigentlich genau mit dem? Ich sage, auf der Erde, das ist das, was Jesus ganz krass hat vorgelebt, sagt, hier auf der Erde, sagt er, das Reich von Gott hat er angefangen zu bauen, hier auf der Erde. Wir können sagen, da kommen zwei Reiche zusammen, auf der Erde. Und das Reich der Menschen und das Reich von Gott kommen hier plötzlich zusammen, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Und das gibt eine Spannung, eine spannende Situation. Die Frage ist, was machen wir? Was heisst das für uns ganz konkret? Was ist unsere Verantwortung? Was ist unsere Aufgabe? Und was haben wir hier zu tun? Übrigens, die Hölle, das ist die Idee der Hebräer, sagt, dass alles, was nicht nach der Idee von Gott ist, ist eigentlich die Hölle. Das ist ihre Vorstellung. Und sie hat es probiert, mit Bildern zu bemalen, mit Bildern zu beschreiben, sagen, es ist dort, wo einfach es immer wird brennen. So, weil das Schlimmste ist, was sie sich vorstellen können. Also dort, wo du ewig wirst brennen. Und wenn wir den Text nehmen, den Jesus vorher gesagt hat, können wir sagen, Hölle ist dort, wo Menschen wie Objekte behandelt werden, wo wir urteilen über andere, das ist eigentlich das Reich der Menschen, das ist nicht das Reich von Gott. Wo wir anderen sagen, was gut und was schlecht ist. Wo wir wissen, der Stärker gewinnt. Wo wir im Kampf sind mit dem anderen. Wo jeder, der oben ist und keiner, der unten ist. Wo ich im Zentrum stehe, wo ich mich muss beweisen muss. Das ist meine Übersetzung von Hölle heute. Das ist die Hölle. Und die ist hier auf der Welt, die ist nicht irgendwo vergraben. Das sind die Reiche, die zusammenkommen. Und wir können sagen, je mehr als wir leben, wie der Mensch lebt, losgelöst von Gott. Je mehr als wir leben wie Menschen, die nichts von dem Gott wissen wollen, die nichts von seinen Ideen wissen wollen, umso mehr leben wir die Hölle. Und zu dem sagt Jesus, wenn dich etwas von dem verführt, so zu leben, ist es besser, wenn es ausreißt und es abhackst. Und das andere viel, viel besser ist. Und nicht als eine Drohbotschaft, so zu sagen, ui, alle Finger, hinten alle Finger, ui, ui, ich gehe ein scharfes Messer holen, jetzt können wir einfach abhacken und die Augen rausreißen, das haben wir alle verdient, ohne Frage. Es geht nicht um das, dass Jesus Druck machen will, sondern dass er sagt, es ist besser, das andere ist besser. Das ist doch eine andere Motivation. Das ist doch eine andere Motivation, wenn ich sage, hey, das Beste kommt noch. Oder? Und es lohnt sich, für das Beste zu leben. Es lohnt sich, für das Beste sich umzukehren und dorthin zu schauen. Es lohnt sich, die Finger von gewissen Sachen zu schauen, weil es einfach Besseres gibt. Und nicht, weil sie einfach hacken und wehtun, sondern weil es etwas Besseres gibt. Das ist die frohe Botschaft, die Jesus hat gebraucht. Wo er sagt, das Leben soll so sein, dass wir sagen, der Himmel kommt auf die Erde. Und du hast es vorhin gesagt, Patrick, dein Reich komme, wir beten, dein Reich komme. Was soll denn das eigentlich? Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir hinterher lernen und warten, dass Jesus Nummer 2 kommt, dass wir warten, dass das irgendwo hier und dort noch etwas passiert. Ich glaube an Wunder, keine Frage. Ich glaube, dass Gott noch heute Wunder kann tun kann, noch mehr, als er bis jetzt da hat. Das ist keine Frage. Ich glaube, wir haben noch nicht das ganze Programm gesehen von ihm. Glaube ich echt nicht. Und ich glaube, dass er darauf wartet, dass wir das Himmelreich hier für anfangen leben, dass die Wunder passieren können. Aber nicht, dass wir hinterher lernen und warten, dass er irgendwann mal endlich etwas macht, dass er mal seine Finger bewegt, sondern dass wir anfangen, den Himmel auf dieser Erde leben. Vielleicht passieren die Wunder schon, wir sehen sie nicht. Könnte sein. Könnte sein. dass sie an uns vorbeigehen. Und am falschen Ort heranschauen. Oder dass wir noch zu fest unter dieser Herrschaft des Menschen, unter dieser Herrschaft des alten Menschen leben und es vielleicht noch gar keinen Platz hat, neu. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn Jesus sagt, das Reich ist mitten unter uns, und das ist ja auch spannend, wenn er den Pharisäer, die zu ihm kommen, die sie ihn fragen, wo ist eigentlich das Reich von Gott? Er hatte immer noch die Vorstellung, dass Jesus jetzt endlich mal mit dieser Armee kommt und mal die doofen Römer fortjagt. Dass Jesus mal irgendwo die Rosse und die Krieger mal vornimmt. So, das ist das Reich. Oder? Und dann geht das Reich von dort, hat die Grenzen bis dort. Oder? Und Jesus hat, was hat er? Er hat nicht mal ein Bett, wo er mal schlafen kann. Ja, dass die Frage kommt, wo ist denn der Senk von Gott? Wo ist es denn? Ich will das sehen. Und wir sind wieder beim Punkt, das wollen wir sehen mit unseren Augen. Das wollen wir echt sehen mit unseren Augen. Wo schauen wir her, wenn wir das Reich von Gott suchen? Suchen wir eben das Reich von Gott in der Art, wie es Menschen machen. Dann sind die Wunder von Gott sind wunderbar und herrlich und wir sind Teil von dem und wir fühlen uns gut, weil wir das sehen. Ist es wirklich das, was den Durchbruch bringt? Ist das das, was Jesus sagt, das Reich von Gott soll hier anfangen leben? Lukas 17 sagt er den Pharisäer, die sie gefragt haben, wenn endlich das Reich kommt. Sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann es nicht sehen. Ein äußeres Anzeichen, an was denn? An was soll man es sehen? Jesus sagt, das Reich Gottes sehen wir nicht an äußeren Anzeichen, sondern es ist mitten unter uns. Und was ist mitten unter uns? Was ist das Zentrum von dir? Das ist dein Herz. Das ist dein Herz. Und dort, wo sich zwei Herzen treffen, dort, wo sich drei Herzen treffen, oder dort, wo sich fünf Herzen treffen, dort kann Reich Gottes erlebbar werden. Nicht im Sinn von hier habe ich es und hier gesehen ich es, sondern erlebbar, spürbar werden. Die Frucht von dem soll sichtbar werden. Nicht das Reich von Gott, aber die Frucht von dem soll sichtbar werden. Und so können wir den Vergleich, den Jesus eigentlich sagt, es ist besser, wenn du verstümmelt auf die richtige Seite kommst, als wenn du mit einem Zähne und mit Medaillen umgehängt auf der falschen Seite bist. Weil das alles Sachen sind, die du kannst haben. Weil das alles Sachen sind, die dir im Moment vielleicht ein bisschen Sicherheit geben. Im Moment vielleicht ein bisschen Sicherheit. Aber irgendwann vergibt es. Irgendwann vergibt es. Ja, mir lassen sagen, dass mein Grossvater einen ganzen Schrank voll so, Medaillen hatte. Er war ein Schwinger, ein Ringer, dann haben wir noch nicht geschwungen, dann haben wir gerungen. Er war in der Olympiade, hat natürlich nichts mitbekommen von dem, aber ich kann mich noch erinnern, als kleiner Bub, dass er irgendwo so eine Glasschaft hatte mit all diesen Medaillen und Zeugs drinnen. Und etwas kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass meine Mutter von seinen Turnhosen drei Paar für mich hat gemacht, weil er so ein Fetzen war. Das mache ich sie noch. Alles andere ist verblasst. Und als er gestorben ist, hat meine Grossmutter gesagt, das war eine Zeit, es war eine sehr gläubige Frau, die gesagt hat, was ist das? Nicht. Kühlersack kommt fort. Mit all diesen Medaillen. Eine ganze Schaft voll Medaillen. So. Und ich weiss auch, meine Brüder, als sie das gehört haben, die hat glaub, die Grossmutter am liebsten gerade hinten noch in den Sack gestopft, weil sie gefunden haben, das ist unser Grossvater, oder? Wir hätten etwas können zeigen, oder, von unserem Grossvater. Wir hätten etwas, quasi die Medaille können zeigen. Und lange habe ich auch gefunden, ich würde gerne die noch sehen, oder? Ich würde gerne noch so etwas in der Hand haben. Ich meine, das ist meine Geschichte, oder? Das hätte ich nicht gewusst. Pass auf, mit wem die anlässt, gell? Oder? Und ist das unser Denken? Ich glaube, meine Grossmutter hat etwas verstanden und gefunden, was bringt das? Das hat dem Grossvater vielleicht noch etwas bedeutet, aber Ehre hat es absolut nichts bedeutet. Sie haben dann noch keine Kehrichtgebühr gehabt, ich hätte es nicht mal vorgeschossen, ich weiß es nicht. Und plötzlich fehlt uns so etwas in unserer Geschichte. Ich weiss nicht, was dir fehlt in deiner Geschichte. Welche Medaille mit dir weggenommen, vielleicht du selber hast. Weil ein Zähne, das man dir weggenommen hat. Oder weil es nicht bekommen hat, was verdient hat. nicht. Und wenn wir in diesem Denken sind, können wir doch so in ein Denken hinein von Bewertung, ein Denken hinein von, das sind Objekte, das sind nicht Menschen. Und Jesus sagt, wenn das dein Leben ist, packst du dir besser die Finger ab und da gehen wir noch hin. Weil das, was ich dir geben will, so etwas anderes ist. Weil das, was ich dir geben will, das Reich von Gott, ist so etwas anderes. Dass es sich nicht lohnt, die Hände für etwas Falsches zu brauchen. Dass es sich nicht lohnt, am falschen Ort herzuschauen. Lieber in der Hölle sein mit allen abgehackten Gliedern, als im Himmel sein. Was für was entscheidest du? Man kann es umkehren, oder? Wir wären lieber in der Hölle mit abgehackten Gliedern ganz im Himmel. Hallo, seid ihr noch da?
Wir sind
ja. Aha. Unser Denken ist doch so, ich meine, das sind die abgehackt sind in der Hölle, oder? Und wir sind oder so. Und Jesus sagt, hey, das ist so nicht. Du kannst hier eine Zähne haben, du kannst hier ein Schäft voll Medaillen haben, du kannst hier Säck voll Geld haben, du kannst hier weiss nicht was alles bringen. Es ist so nichts. Es ist so nichts. Für das, was ich dir hier auch noch gegeben habe. Es ist so nichts. Weil es eben nicht um das geht, wo du bist. Weil es nicht um das geht, wo du kannst, sondern das Reich von Gott ist im Herz. Das Reich von Gott soll in deinem Herz innen Platz nehmen. Der Himmel soll in deinem Herz innen anfangen. Ja? Himmel auf Erden lohnt es sich, alles andere in die Ecke zu stellen und für das zu leben. Weil uns das wirklich zum Wesentlichsten bringt. Was ist das Wesentlichste, wie ich sie gesagt habe? Und Jesus ist noch speziell. Jesus zitiert hier eine Stelle aus dem dritten Buch Mose. Ist das bewusst, wenn er vom grössten Gebot tritt? Und wenn man die Stelle im dritten Buch Mose geht, nachschlagen, merkt man, es hat eine kleine Variante drin. Übrigens, das dritte Buch Mose, das müsst ihr mal lesen, mega spannend. Da sind alle Gesetze, was, wenn und wenn nicht und warum und so, oder? Es ist mega krass, was da drin ist. Und dort mit drin hat es den Vers 18, der heisst, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ganze Kapitel, oder noch mehr, in diesem ganzen Kapitel hat es eine Stelle, wo Mose überkommt und sagt, mir soll der Nächste lieben wie sich selber. Was macht Jesus? Er fasst das ganze Kapitel zusammen. Und es braucht nicht mal einen Satz für das, was hier alle in diesen Gesetzen sind. Sondern er sagt, du sollst Gott lieben. Mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und der Nächste wie dich selber. Das zitiert er hier, der Nächste wie dich selber. Und der Rest, das ganze Gesetz, das ich hatte, wo die Juden ja denen haben müssen zeigen, dass sie Gott lieben, in dem, was sie Gesetze einhalten. Und Jesus kommt plötzlich um und sagt, es geht nicht um Gesetze halten, sondern es geht ums Herz, es geht um viel mehr. Liebst du den Gott mit ganzem Herz, mit ganzem Seele, mit ganzem Verstand, mit Haut und Haar? Liebst du den Gott wirklich? Liebst du den wirklich? Und dann bringt er sie Zusammenhang. Wenn du den Gott liebst, dann liebst du den Nächsten und dich. Du erhebst ihn nicht mehr über den Nächsten. Du bewertest den Nächsten nicht mehr. Sondern du bewertest du ja Gott. Wenn du den Nächsten bewertest, du sagst, eigentlich bist du ein bisschen zwischengefallen, oder? Sagst du, der, was ich gemacht habe, ist auch nicht so toll. Das ist unsere Bewertung, das denken wir natürlich nicht gerade so. Aber das ist doch genau so drin. Wenn ich mich nicht annehmen kann, wie soll ich Gott annehmen, der mich geschaffen hat, weil ich ihm sage, hey, leider nur ein Mandy-Modell, die anderen sind viel besser, oder? Und zu dem Gott kommen und sagen, hey, Gott, dich lieben, hat Auswirkungen, in mir lieben. Das ist so eng zusammen verknüpft. Hat so enge Verknüpfungen, wie ich den Nächsten liebe. Und ich finde das so genial, wie Jesus das immer wieder schafft, so die zentralen Botschaften so konzentriert zusammenzunehmen. Ich könnte sagen, dass niemand im Unrecht tun und noch nicht die Bibel abwerten. Ich sage, eigentlich können wir die Bibel wegtun, wenn wir der Text von Jesus sagt, um das geht es. Wenn wir das verstehen würden. Es geht darum, dass wir Gott lieben, dass wir den Nächsten lieben und uns lieben. Es braucht dich nicht mehr. Es braucht dich echt nicht mehr. Alles andere so helfen, das zu verstehen, ist zu Gemüse. Und so komme ich zurück zur Ideallinie. Noch ein ist, die Erde steht unter der Herrschaft des Menschen. Wir haben die Autorität für die Erde bekommen. Was in dieser Welt geht, haben wir zu verantworten und nicht Gott. Und so soll man kennen und sagen, warum hat Gott das zugelassen, warum hat Gott das gemacht und warum macht er hier nicht. Hallo, das ist unsere Autorität. Es ist unsere. Er hat sie uns anvertraut. Wir sollen dazu schauen, wir sollen das Beste daraus machen. Das ist seine Idee. Und wir sollen den Himmel abholen, nicht in dem, dass wir hinterher lernen und warten, dass Jesus 2.0 kommt, sondern er ist in uns innen. Und wir sollen das auch leben. Und das geht es eigentlich in dieser Welt. Und es ist die Frage nach dem Ziel. Du kannst entscheiden, was du für eine Zahl willst. Hoffen, es kommt etwas Gutes führen. Oder das Wissen, wo kommt etwas Gutes führen. Und meine, wer ist so dumm und weiss, dass hier hinter einer Farbe ist, glaube ich, nur können reinschauen, wer würde die wieder nehmen. Was war es für eine Farbe? Wisst ihr es noch? Berike Techno. Pink. Wer von euch würde noch einmal pink nehmen? Wer will noch ein Sprinkler? Er hat etwas gelernt. He? Er ist clever, er hat etwas gelernt. Er tut gut in den JFL. Und das geht es doch, liebe Freunde, dass wir lernen, gute Entscheidungen zu fällen. Und die Frage, seht ihr, ich komme noch einmal auf das Forum zurück. Die Frage, was ist für eine Motivation dahinter, was ist für eine Willenskraft? Und es geht entweder um Liebe oder Angst. Oder es geht darum, dass du wirklich den Schatz in dir entdeckst und den Schatz von Schaffen leben. Dass das ein Ansporn ist, wo du weißt, dass Gott den Schatz in dich hineingelegt hat. Gib mir euch zum Schluss noch ein anderes Zitat von Paulus. Wie definiert er seine Ideallinie? Galater 2,20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich für mich selbst hingegeben hat. Paulus hat sich entschieden, nach der Idee vom Himmel zu leben. Paulus hat sich entschieden, das Reich von Gott auf die Erde herabzuholen. Paulus hat sich entschieden, Reich Gottes zu leben. Und warum? Weil er sagt, die Liebe von Gott, die er durch seinen Sohn mir hat gegeben hat, das ist der innere Antrieb, das ist meine innere Motivation. Und jetzt kommt die Äußerung dazu, ich entscheide mich, nach dem zu leben. Und es gibt nichts Kraftvolles, als wenn die innere Motivation mit der äußeren Willenskraft zusammenbündelt wird. Wenn du dich entscheidest, für das, was du im Herzen spürst, was Gott dir gibt, kann dich nicht mehr aus den Socken holen. Absolut nicht mehr. Weil es die innere Motivation ist, wo das Gespüren, dass Gott, wir sagen immer wieder, wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Welt, der das wette, der das würde annehmen, der das Geschenk von Jesus würde annehmen, Gott hat genau den gleichen Plan gehabt. Er hat genau die gleiche Geschichte geschrieben. Er hat genau das gleiche Opfer gebracht, wenn es nur für dich leidet. Bist du dir das bewusst? Bist du dir das bewusst? Was sagt für dich? Und was bewegt das in deinem Herzen? Ist das etwas, was deinem Herzen bewegt, das sagt, hey, das ist so erfüllt mit dieser Liebe, das ist etwas, was mir Schub gibt ins Leben. Und ich habe mich noch dazu entschieden, aus dem etwas zu machen. Ich habe mich dazu noch entschieden, in diesem Reich, nach diesem Reich zu leben. Einen Herrschaftswechsel zu machen. Und mehr von dem zu leben. Dann komme ich noch eins zurück zu der Anfangsgeschichte. Wir können über andere urteilen. Laut oder leise. Und es passiert so schnell. Es passiert so schnell. Und die Frage ist, ob uns das bewusst oder bewusster werden, dass wenn wir andere bewerten und entwerten, dass es wir ein Stück auch drinnen haben, wo wir sagen, es geht um Gott. Und Gott, den Menschen genau gleich gerne drin. Und wie lernen wir einander in dieser Liebe zu begegnen, Wie lernen wir einander in dieser Liebe zu begegnen, die nicht bewertet, die annimmt, wo es eben eine bedingungslose Liebe ist? Das ist wirklich so gemeint. Das ist nicht nur eine Floskel. Bedingungslose Liebe können wir annehmen, können die annehmen. Nicht, weil das irgendwo ein Krampf ist, sondern weil wir einfach füllen von dem Gott, der sagt, du bist mein geliebter Kind. Amen. Wir haben vorhin Lieder gesungen, die letzten zwei Lieder, wo wir meinten, so noch etwas singen oder, von diesem Reich hier. Ich weiß nicht, was dir bewusst ist, dass wir das Lied gesungen haben. Im letzten Lied, wo wir gesungen haben, dass alle Sachen verblassen in dieser Welt. Wenn wir auf Gott schauen, mögt ihr euch erinnern. Können wir die zwei Lieder noch mal singen? Gerade die beiden nacheinander. Und ja, die sich wirklich entscheiden für das, sagen, jetzt kommt der Willenskraft dazu, die sich entscheiden für das, wirklich das Weg, so das festmachen, dass wir dann auch füreinander beten, weil es ist nicht einfach etwas, um zu sagen, zack, jetzt habe ich es im Griff, sondern dass wir wirklich füreinander beten, füreinander. Ja, auch da sind einander unterstützen, indem wir es umsetzen können. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Wir wollen, dass sein Reich kommt. Hast du noch?